Hallo. Die letzte Ausgabe Game Talk Spezial hatte dann doch eine sehr negative Konnotation. Wir haben darüber geredet, was eigentlich mit der Branche los ist. Ob die großen Publisher nur noch Mist bauen und ob es eigentlich noch irgendwas gibt, was uns gefällt. Das ist da nicht so richtig rübergekommen, weil wir ja auch über die negativen Seiten reden wollten. Aber wie wäre es denn, wenn wir heute den absoluten Gegenentwurf machen und mal schauen, was es eigentlich noch Positives in dieser Branche gibt? Das berede ich jetzt zusammen mit Sarah und Micha. Jetzt geht's los. Ja, willkommen ihr zwei.
Hallo.
Ja, vielleicht muss ich
Hallo,
noch mal ein bisschen einordnen, was wir jetzt hier genau machen. Weil es hat ja vielleicht auch nicht jede Zuschauerin oder jeder Zuschauer die letzte Folge überhaupt gesehen. Da haben wir so ein bisschen, ich glaube der Titel war pure Frustration, warum enttäuschen die großen Publisher nur noch? Und natürlich haben wir in dieser Folge alles aufgezählt, was Enttäuschungen waren. Das machen wir jetzt logischerweise nicht nochmal. Dafür empfehle ich euch sehr, die Folge nochmal zu schauen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Aber es gibt ja natürlich nicht nur noch Scheiße. Also so, das muss man einfach mal so sagen. Und deswegen wollen wir dem Ganzen ein bisschen so einen Gegenentwurf geben. Und das kann alles Mögliche sein. Es kann ein Beispiel sein von einem riesengroßen Publisher, der trotzdem tolle Arbeit geleistet hat. Es kann aber genauso gut der ein Mann oder ein Frau Indie-Team sein, was irgendwie völlig aus dem Hut gezaubert, dass das tollste RPG, was die Welt in den letzten Jahren zumindest im kleinen Pixel-Kontext gesehen hat, erschaffen hat. Und ich frag einfach mal so, fangen wir mit Sarah an, was würdest du denn auf diese Frage, was gibt's eigentlich noch Positives an der Branche jetzt so aus dem FF antworten?
Oh, Indies! Natürlich nicht nur Indies, aber ich glaube, ich bin heute so ein bisschen die, wenn ich die Runde so angucke, die Indie-Vertretung. Und hab jetzt gerade zum Beispiel, weil ja jetzt letzte Woche die Gamescom war, auch so ein bisschen mich auf der Indie-Arena-Booth online rumgetrieben und mir da wieder ein paar Sachen angeguckt, die man entweder schon ein paar Jahre lang mal immer mal wieder in einem Trailer gesehen hat, aber auch Sachen, die mich komplett komplett vom Hocker gehauen haben, weil sie halt komplett neu waren, so.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Tamarindo's Freaking Dinner ist entwickelt von einem Typen.
Ja.
Und ist im Endeffekt eine Mischung aus Luigi's Mansion, Cluedo, einem absolut weirden Artstyle und eine Hommage an die 90er, an Cartoon und Videospiel-Gags und einfach, also das musst du sehen, damit du da irgendwie Bock drauf kriegst. Es ist so absurd, dass ich da einfach nur reingefallen bin und mir nach der Demo gedacht habe, ich möchte das jetzt haben, kommt aber erst nächstes Jahr raus.
Mhm.
Allgemein gesagt sind sehr viele Indies, die gerade in den letzten Jahren rausgekommen sind, mit sehr vielen, sehr, sehr kleinen Studios und teilweise von einer Person entwickelt oder von einer Handvoll Personen entwickelt, sind Spiele, die für mich in meine Top 10 meiner Lieblingsspiele, die ich in meinem Leben gespielt habe, gerutscht sind. Da sind Sachen wie Celeste zum Beispiel.
Oh ja.
Was meiner Meinung nach einer der geilsten Plattformer aller Zeiten ist, sowohl technisch als auch die Story, die er erzählt und auch wenn er eine sehr minimalistische Grafik hat, hat er doch eine, über die mehr transportiert wird als in ganz, ganz vielen anderen Spielen, die geiler aussehen.
Ja.
Und ja, wie gesagt.
Da sprichst du natürlich mit uns beiden, mit den richtigen Leuten. Grafik ist nicht alles, sind Sätze, die haben wir noch nie gesagt. Aber natürlich ist da was Wahres dran. Wir haben auch eben schon ein bisschen was gesehen. Das war allerdings nur so, das Anfangsbild vom Spiel. Jetzt sieht man, glaube ich, ein bisschen mehr, wenn wir nochmal reinspringen. Und zwar sieht man da, glaube ich, was du mit diesem sehr abgefreakten Artstyle meinst.
Ja.
Und das ist halt schon irre, dass wir an einem Punkt sind, wo du sowas alleine oder mit ein paar Freunden im Endeffekt angehen könntest.
Ja.
Und das sieht fast schon so ein bisschen wie ein Spiel auch aus, was aus Dreams hätte kommen können.
Stimmt.
Und von daher, da haben wir ja sogar einen Ableger mit diesem Spiel Dreams, für alle, die das nicht kennen. Das ist halt ein PlayStation-Spiel, wo man quasi einen sehr intuitiven Editor, der aber sehr viel kann, vorgesetzt bekommt und jeder an seinem Controller ohne super viel Vorwissen, also du musst nicht programmieren können, du musst aber trotzdem bereit sein, Logiken zu verstehen, aber dann kleine Games erstellen kann. So, das ist ja ungefähr auf dem Level wie der RPG-Maker. Da reden wir, glaube ich, später auch noch ein bisschen drüber, weil da sind auch viele kleine Dinger draus entstanden. Und ich finde, also ich fühle mich gerade so ein bisschen so, dass das auch diese Branche retten könnte, wenn man nämlich sich überlegt, wie enttäuscht wir letztes Mal eben von allem möglichen, was wir mal geliebt haben, geredet haben, so okay, Wirt war mal Battlefield-Fan, dann gab's irgendwie jetzt Battlefield One und wie ist das andere nochmal, das hieß ja dann nicht Two, sondern ihr wisst, was ich meine, dieses dann im Zweiten Weltkrieg, das war irgendwie fünf, genau. Das sah natürlich toll aus und so, alles keine Frage, und ich hatte auch spaßige Runden, dennoch fühlt man sich bei vielen Spielen ja so verlassen, so als Fan irgendwie. Ja, aber jetzt versuchen die das eben dem breiten Markt für wirklich Hinz und Kunz zu servieren, und da sind doch gar nicht mehr die Kniffe drin, die ich mal so toll fand. Und ich sehe so ein bisschen, um jetzt den Bogen zu schließen, bei solchen Leuten die Chance, dass die das aber noch liefern können, weil die auch gar nicht darauf angewiesen sind, Millionen Budgets A zu brauchen und B auch wieder reinzukriegen. Das ist ja auch der entscheidende Punkt, wie es da hingekommen ist. Und das Ding ist, aber ist es denn nur so, brauchst diese Leute und nur die können das machen und der Rest der Branche ist im Arsch, oder hast du da ein anderes Beispiel eventuell zu, lieber Micha?
Ja, erstmal zu diesen ganzen Indie-Games. Also ich fand es die letzten Jahre auch super cool, was sie gemacht haben, und ich bin auch Indie-Spiel-Fan, zumindest ein paar Handvoll habe ich mal angetestet. Ja, ich bin ein bisschen grafikfixiert, das stimmt, aber ich lasse mich schon von einem Spielkonzept überzeugen. Ich finde, es gibt aber eine neue Entwicklung und die ist halt ganz geil. Indie-Spiele müssen nicht mehr hässlich sein. Und damit meine ich nicht nur den ach so tollen, super originellen Look, den ja mittlerweile jedes Indie-Spiel haben muss, damit es erfolgreich ist. Immer noch abgefahrene Looks und so weiter, geht mir mittlerweile fast schon auf den Sack. Nee, ich meine tatsächlich attraktive, technisch hochwertige Spiele, die aber trotzdem kein Riesenbudget haben. Und das ist eigentlich die spannende Entwicklung dahinter. Das heißt, du hast vielleicht ein Cyberpunk, was ein monströses Budget hat, und dann gibt es einen anderen Entwickler, der macht dir ein genauso gut aussehendes oder fast genauso gut aussehendes Cyberpunk-Spiel, speckt aber einfach so ein bisschen den ganzen spielerischen Ansatz total ab und sagt, gibt dir vielleicht wieder einen simpleren Shooter im Blade Runner-Universum oder so. Und das ist möglich mit den technischen Mitteln von heute. Das heißt, Leute mit weniger Budget können auch AAA-eske Spiele, wir denken an Hellblade oder so, produzieren. Und können da sehr gut gegen anstinken sozusagen, müssen gar nicht mehr so dieses typische Indie-Game sein, wo es quasi nur darum geht, möglichst originell und pfiffig zu sein, aber eben sich gar nicht im selben Fahrwasser zu bewegen wie die Großen, sondern nee, die Kleinen schwimmen im selben Fahrwasser wie die Großen jetzt. Und das ist eigentlich die spannende Entwicklung. Man denke an Kingdom Come Deliverance, da war auch mein erstes Beispiel, was ich ja vorhin genannt hatte, was halt einfach monströs gut aussieht, unfassbar krass ist. Und trotzdem, glaube ich, ganz am Ende hat es dann halt mit Deep Sea noch einen Publisher bekommen, aber es war ursprünglich Kickstarter und so weiter. Und das ist das bestaussehendste oder eins der bestaussehendsten Spiele heutzutage. Klar merkt man es hier und da mal so ein bisschen bei Animationen oder bei Motion Capture oder fragt mich nicht, so kleineren Aspekten, dass es nicht so viel Budget hatte. Aber es ist halt ein vollwertiges, fettes, geiles Videospiel und nicht das kleine, originelle Daddelspiel. Und das könnte so ein bisschen die Rettung sein gegenüber dem, was ihr bei der letzten Folge, wo ich gar nicht dabei war, besprochen habt. Ja, dass eben die kleineren Leute, dadurch, dass man die gerade die Grafik-Engines mit der Unreal Engine 5, haben wir zuletzt gesehen, was damit die meisten tatsächlich anstellen können, und die ist sehr bedienerfreundlich und so weiter. Man kann sehr viel erreichen heutzutage und sehr geil aussehendes Spiel produzieren. Muss sich vielleicht ein bisschen einschränken bei dem, was man erreichen möchte, so ein bisschen vom Scope her. Aber ansonsten ist das vielleicht die Rettung. Genau. Das geilere Elder Scrolls kommt vielleicht in Zukunft von einem 20-Mann-Team.
Das wäre auf jeden Fall super cool. Und wie du schon sagst, so die Weichen sind dafür gestellt, weil es jetzt plötzlich Tools gibt, für die man eben natürlich trotzdem noch Erfahrung braucht. So mehr Erfahrung du hast, desto besser bist du mit dem Tool, aber eben nicht mehr 10 Jahre Teil der Branche gewesen sein musst, um überhaupt mitmischen zu dürfen. So, das ist ja der große Unterschied. Und Kingdom Come finde ich ein fantastisches Beispiel für auch diesen ganzen Kickstarter-Finanzierungstrend, den wir jetzt ja auch tatsächlich nicht erst seit gestern haben, sondern das fing ja vor allem so vor 10 oder sogar noch ein paar mehr Jahren so richtig an. da hat dann auch, weil wir das letztes Mal auch ganz kurz erwähnt hatten, hat dann aber Wirt auch noch eingeworfen, ja, da gab es aber ja auch viele Negativbeispiele, also so, dass Leute mit dem Geld verschwunden sind und so. Natürlich, es ist aber ja auch nicht immer schwarz-weiß. Du kannst das trotzdem, also ich würde behaupten, es ist seltener passiert, dass da jemand, also so ständig die Leute weggescammt werden, als dass wirklich auch ein cooles Spiel eigentlich bei rauskam, beziehungsweise zumindest ein großer Traum gelebt wurde. So, der bekannteste Traum, keine Sorge, Leute, wir reden nicht in der Tiefe drüber, ist natürlich Star Citizen. Da läuft man mittlerweile mit 300 Millionen davon, behaupten die Kritiker. Ich behaupte das nicht, aber Kingdom Come Deliverance jedenfalls hatte ja kein kleines Team, hat es aber geschafft, ohne den Background erstmal irgendwie sich in der Branche groß verdient zu haben, das überhaupt machen zu können. Also das finde ich schon stabil. Und es ist ja eigentlich noch verrückter, weil das brauchte noch das Budget. Die haben sich die CryEngine genommen, so, die sind sogar noch den etwas größeren Schritt gegangen. Aber mich hat es gerade schon erwähnt, die Unreal Engine oder hier auch die Unity Engine ist jetzt auch nicht wirklich viel schwieriger. Ich glaube, warum das nicht mehr so viele benutzen, ist, weil Epic jetzt halt mit diesen unglaublichen Techniken, die man ja auch in dieser PS5-Demo da gesehen hat, um die Ecke kommt. Und da ist es ein gutes Beispiel, da muss ich mal ganz kurz technisch werden. Da gibt's ja diese Nanite-Technologie und die ist tatsächlich sehr einfach gesagt, also ist auch gefährlich, dass man das was Falsches sagt, aber ein dynamisch automatisiertes Level of Detail-System. Also man muss ja ab einem gewissen Punkt Objekte austauschen mit weniger Polygonen, wenn sie etwas in der Ferne sind, damit die auch nicht noch die ganzen Kerne und Grafikspeichergeschichten irgendwie voll lassen. Und das schafft es aber, dass du dem einen super high-detailed Object gibt und dass das sozusagen jetzt wirklich in der ganzen Kurzfassung, es ist viel, viel komplexer, aber das sozusagen selber wegscaled. Und du eben nicht mehr, und ich glaube, das ist gerade für den oder die Einzelne super gut, dass du halt, du musst nicht erst lernen, wie baue ich ein LOD-System, weil wenn du einmal das Tutorial mit Nanite arbeiten zu können gemacht hast, baust du dein ganzes Spiel darauf auf. Zumindest, ist ja auch noch im Early Access, ist das auch das, ich habe mir ehrlich gesagt 3 Stunden so eine trockene Demo davon angeguckt, und das ist das, was sie versprechen und was sie auch für die Menschen wollen. Und das ist aber sehr, sehr vielversprechend, weil Michas Punkt war ja, und das ist natürlich unser Grafikpunkt auch so ein bisschen, dass wir natürlich Indie-Spiele mit einem tollen Konzept und einem schönen Pixel-Style auch cool finden, aber wenn man so verkorkst ist wie wir und irgendwie unbedingten Glitzerboden da drin braucht, den früher eben nur die Leute mit Millionen in der Hand zu Glitzer bringen konnten, jetzt kann das jeder. Ist das nicht geil?
Ja. Bin ich schon bei euch.
Okay.
Aber ich lasse mir trotzdem den Punkt nicht abnehmen, dass Videospiele nur geil sind, wenn sie geil aussehen und dementsprechend aber vielleicht unter Umständen auch eine klassischere Gameplay-Mechanik haben, sage ich jetzt mal.
Das wollte ich damit auch gar nicht sagen.
Genau, bevor das hier falsch rüberkommt, ich habe es ja eingangs auch eben schon gesagt, ich liebe Indie-Spiele mit Billo-Optik, ich brauche überhaupt keine geile Grafik. Eigentlich wollte ich damit nur sagen, Indie-Spiele mit simpler Pixel-Bitmap, irgendwas Optik gibt's halt jetzt schon seit 10 Jahren, in einer Ewigkeit, kommen mit immer neuen Looks daher und so weiter. Und die neuere Entwicklung, die jetzt quasi einen neuen Vorteil bringt, ist eben, dass Spiele mit wenig Budget trotzdem auch technisch super krass aussehen sollen. Das heißt, es kommt nochmal on top.
Ja.
Ich liebe Indie-Spiele mit Pixel-Look und jetzt kommen eben diese Sachen on top. Und das, was du gerade beschrieben hast, weil es natürlich super nerdig und für die Zuschauer auch vielleicht ein Tick langweilig. Aber es ist tatsächlich interessant, weil, also auch für diese Budgetfrage, weil wie du es, ich habe mal gelesen, dass mit die meiste Entwicklungszeit für unerfahrene Entwickler geht dabei drauf, eben ihre Level aufbauten, ihre Welten quasi zu optimieren, hin auf den Detailgrad sozusagen und quasi diese Streaming-Systeme ewiglich anzupassen. Und das war immer eine Riesen-Krux und das hat wahnsinnig viel Zeit veranschlagt. Und wenn Entwickler sich darum jetzt nicht mehr kümmern müssen, dann spart das natürlich Kosten und sie kriegen kostengünstiger, und da sind wir wieder beim Thema, eine AAA-Optik. Und das rückt quasi die nicht hochbudgetären Produktionen noch mal mehr ran an die AAA-Geschichten.
Ja, es tut mir total leid, dass das so rübergekommen ist, weil das so meinte ich das eigentlich gar nicht. Ich wollte versuchen, so einen Bogen zu schließen und auch ganz klar damit, dass ich uns so als Freaks hinstelle, nochmal zu sagen, dass das natürlich nicht das Wichtigste daran ist, aber dass es halt beeindruckend ist, dass es mittlerweile geht. Das war eigentlich vielmehr meine Quintessenz. Also, dass du selbst als Mini-Team eine Glitzergrafik ja, entwickeln kannst. Das wäre vor ein paar Jahren einfach so nicht möglich gewesen. Ja. Das war ja der Punkt. Aber es gibt eben fantastische Ein-Personen-Spiele, die sich häufig der Pixel-Optik, glaube ich, allein deshalb auch bedient haben, weil sie dann doch, du denkst halt auf dieser einen Ebene, ne? Also ein 3D-Level zu bauen, das finde ich, sieht man immer wieder bei Spielen, die ein schlechtes Level-Design haben, ist, stelle ich jetzt dahin, weil ich bin ja kein Entwickler, aber glaube ich noch mal ein bisschen ja schwieriger. Und wenn du dir eine gute Top-Down-Idee hast und mit einem simplen Look das lösen kannst, dann kann das eben fantastisch funktionieren und dann hast du auch direkt einen Fokus. Mein Pick wäre nämlich an der Stelle, und ich glaube, den erwarten eh schon viele, und wenn ich den jetzt nicht genannt habe, hätte, oder keiner von euch, hätte es sowieso in den Kommentaren gestanden, natürlich ist es Stardew Valley. Was für ein tolles Spiel, was einen unglaublichen Mega-Erfolg hatte und immer noch weiterentwickelt wird, wenn ich da richtig informiert bin, auch von einer Person.
Ja.
Und das Krasse ist, das erfreute sich dann schon ewig großer Beliebtheit. Aber irgendwie haben ganz viele auch immer gesagt, Mann, wäre das nicht toll, wenn man da sogar zusammen seine Gärten pflegen könnte. Und dann gab es irgendwann einen Multiplayer-Modus. Das ist auch noch gar nicht so lange. Ich glaube, ungefähr von einem Jahr oder so kam der raus. Genauso war das ja, weil sowas startet häufig auf dem PC. Dann kam es irgendwie für die Switch, für die PlayStation. Auch da wurde portiert, was für Indie-Entwickler auch nicht immer ganz einfach ist. Gucken wir uns zum Beispiel dieses die Hintergründe mit den Lizenzgebühren, die du auf Konsolen eben zahlen musst, an. Das konnte die Person natürlich erst, als das Spiel sich so häufig auf den Plattformen, wo du das nicht zahlen musst, verkauft hatte, dass er, glaube ich, auch ein Budget hatte oder zumindest auch die. Aber ab irgendeinem Punkt, glaube ich, will Sony auch, dass das bei dir auch stattfindet. Aber das musst du erstmal durch Verkäufe schaffen. Und das ist ja unglaublich durch die Decke gegangen. Ja. Habt ihr das gespielt?
Ja, nicht lange, aber weil ich so ein bisschen, ja, doch nicht ein bisschen überdrüssig von Farming Games war. Beziehungsweise war ich in dem Moment, ich hatte mir Stardew Valley runtergeladen und dann habe ich angefangen. Warum habe ich vergessen, wie es heißt? Dieses Spiel, bei dem man quasi dasselbe macht, nur auf einem Boot und dabei ein paar Seelen.
Raft.
Nee. Ist ein Indie-Game. Ich komme sofort drauf.
Raft ist auch ein Indie-Game.
Ja, aber es ist ein Indie-Farming. Ach Mensch, ein wenn ich jetzt Boot. Wüsste, wie es heißt, es tut mir leid. Es ist so eine Figur mit einem sehr großen Hut in Sternenform. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ihr schreibt es in die Kommentare.
Genau.
Es ist ein ganz, ganz tolles Spiel und hat Ähnlichkeit mit Stardew Valley.
Unsere absolut tolle Regie hat es gerade auf den
Spiritfarer, da steht's, es leuchtet in Rot. Vielen Dank.
Genau. Es steht jetzt trotzdem in den Kommentaren, aber das ist wunderbar. Spiritfarer, ja, ich habe viel davon gehört und es soll auch so eine unglaublich emotionale Reise und so sein. Deswegen gab es da viele Empfehlungen. Und das ist aber auch von einem kleinen Team.
Ich meine ja.
Also so wirkt es auf jeden Fall.
Ja,
weil du es gerade gesagt hast mit dem Farming-Ding, das war auch das, wo mich das verloren hat, weil ich sowas schon so viel gespielt habe. Nicht, weil das schlechter gemacht hat, sondern warum ich, glaube ich, nicht hunderte Stunden wie viele andere, die ich kenne, reingebuttert haben. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich noch mal irgendwann, wenn ich Zeit habe, Zeit ist immer ein wichtiger Faktor, würde ich echt gerne mit Freunden diesen Multiplayer-Modus einfach noch mal, wir starten komplett neu da so eine Farm und machen da irgendwie zusammen unseren Slow-Paced-Kram. Aber das ist eben ein tolles Beispiel einfach für das, wo wir die ganze Zeit drauf hinaus wollen. Deswegen ist das mein Pick an dieser Stelle. Wollen wir einfach weitergehen in der Reihe und Sarah, du bist jetzt wieder.
Gerne. Ich wollte mit Spiritfarer eigentlich nur eine ganz kleine Anekdote machen und eigentlich darauf hinaus, dass ja mit solchen Spielen und solchen Indie-Spielen und diesen kleinen Teams, die damals noch keine so eine geile Grafik zustande gekriegt haben, sag ich jetzt mal, oder wie Micha es ausgedrückt hat vorhin, dass die einen ja erstmal, die haben so den Weg bereitet, haben auch teilweise krasse Hits geliefert und haben aber auch gezeigt, wie man mit Crowdfunding zum Beispiel sowas erreichen kann. Und ich glaube, dass dieses Crowdfunding-Ding zwar eine Monetarisierungsmethode ist, die jetzt aber zum Beispiel dazu führt, dass du ein Spiel entwickeln kannst, wie es jetzt gerade passiert ist, letzten Monat kam zum Beispiel Omno raus. Das ist von einem deutschen Entwickler, der das über Kickstarter finanziert hat, aber mittlerweile ist das im Game Pass. Und ich glaube halt, dass du da noch mal eine Möglichkeit hast als Indie-Entwickler, hier noch mal ordentlich wieder was reinzuholen. So. Und das war halt vor ein paar Jahren auch noch nicht möglich.
Schon ein guter Punkt mit dem Game Pass. Ich glaube, die zahlen doch ganz gute Sümmchen. Zumindest habe ich es jetzt gelesen über 12 Minutes, was jetzt ja gerade rauskam und auch Day One im Day, Game Pass war und das wohl für die Entwicklerinnen und Entwickler dahinter sehr, sehr gut war, weil die da doch sehr fair entlohnt wurden.
Hm. Ja, ist interessant. Ist ein bisschen wie bei Spotify, wenn du dann da auftauchst und empfohlen wirst und so weiter, ist dann da vielleicht mehr Vorteil. Du bist in einer größeren Bubble quasi gleich zugänglich und die können das gleich ausnutzen. Finde ich auch spannend, ob das dann am Ende so in 10 Jahren oder so sich dann positiv entwickelt oder eher negativ. Ich finde, es hat nicht nur Vorteile sozusagen, weil du dich quasi dann ja auch in dieses Becken begibst und das Becken wird immer größer und die Auswahl wird immer größer. Wir kennen es von Musik und irgendwann ist man nur noch am Skip, Skip, Skip. Aber trotzdem ist es natürlich eine Chance, an eine riesen Audience zu kommen, an die man sonst nicht käme. Ich habe noch eine andere Theorie, die habe ich auch vor dem Call hier genannt. Mhm. Was eine coole, positive Entwicklung ist. Oder Sarah, sorry, ich will dich nicht unterbrechen. Warst du fertig?
Nö, mach ruhig. Alles gut, du hast mich nicht unterbrochen.
Und zwar finde ich, gibt es eine kleine Tendenz dazu, dass wir Zocker wieder mehr Spiele wollen. Das ist sehr pauschalisierend und ich kann es natürlich nicht behaupten, aber ich habe das Gefühl, Spiele, die eine Sache richtig gut machen, die sich wieder auf eine Sache konzentrieren. Nehmen wir die ganzen Souls-Spiele und so weiter, die wirklich dieses Nahkampfding aufs nächste Level hieven und so weiter. Und wir sind ein bisschen überdrüssig, was Spiele betrifft, die so eine perfekt ausgearbeitete, überdetaillierte Riesenwelt bietet, die einfach alles kann, sozusagen. Und wenn wir eine Sache angucken, die richtig, richtig teuer ist, dann ja das. Du baust eine Riesenwelt, nehmen wir Red Dead Redemption, nehmen wir die GTAs, diese ganzen Assassin's Creed und das. Das ist ja schweineteuer. Und die ganzen Indie-Entwickler, die wir jetzt ja die ganze Zeit schon besprechen, haben auch da jetzt eine bessere Chance, weil ich glaube, es gibt eine Sehnsucht nach schlichteren Spielen, nach Spielen, die das gar nicht erst versuchen, die gar nicht erst versuchen, Assassin's Creed zu sein, sondern sagen, nee, ich bin hier eher straight der Shooter oder nehmen wir hier die Ascent, was zuletzt rausgekommen ist, die einfach ein bisschen klarere Kante zeigen und sagen, was bin ich eigentlich und nicht versuchen, der Riesenspielplatz zu sein, der alles bietet. Und das ist ja immer eine Krankheit, wenn du so viel Geld investierst wie die ganzen großen Publisher, dann versuchst du das in der Regel und dann klingt das für dich logisch, dass du alle Spieler versuchst zu bedienen und dann baust du riesige Spielplätze und dann baust du die Assassin's Creeds der letzten Jahre, die halt alle einfach nur übelst scheiße waren, weil sie alles gemacht haben und davon so viel, dass man einfach quasi, ja, es wird einem direkt aus dem Hals wieder rauskommen, wenn man fertig war mit dem Spiel so. Und nichts bleibt in Erinnerung. Und da spiele ich lieber das 5-Stunden-Spiel, was nur eine Sache gut macht und mir dabei in Erinnerung bleibt sozusagen. Und ich glaube, das ist eine große Chance auch und eine gute Tendenz auf dem Spielemarkt, weil wir haben ja gesprochen, was sind die guten Tendenzen, dass eben da auch die Entwickler, die kleineren Entwickler eine Chance haben, gegenzuhalten und gar nicht mehr diese großen Welten entwickeln müssen.
Ja, absolut richtig. Mehr wieder hin zu Qualität anstatt Quantität, weil oft ist das ja auch ein Verkaufsargument dieser ganz großen Marken gewesen. Also es gab auf jeden Fall eine Phase, da wollten, glaube ich, auch viele hören, so dass Assassin's Creed 80 Stunden Inhalt hat und wenn irgendwie der Konkurrent nur 60 Stunden hat, dann kriegst du da ja weniger für dein Geld, bis man irgendwie so überdrüssig von diesen überladenen Welten, die aus sehr lame Collectibles auch manchmal nur bestehen, dass man dann plötzlich gemerkt hat, ist das wirklich das, was wir wollen? Wollen wir nur viel und davon immer das Gleiche? Nein, wollen wir vielleicht gar nicht. Von daher, ja, ich bin da ganz bei dir, Michael. Ein sehr, sehr guter Punkt. Also die Chance einfach, dass dadurch, dass jeder da jetzt mehr mitmischen kann, einfach auch es okay ist, weil du vielleicht auch von einem kleineren Team logischerweise weniger erwartest, vor allem in Sachen Umfang halt, dass du, und ich sehe mich vor allem nach kürzeren Spielen auch, die mir gar nicht das Gefühl geben, da hinten ist noch was Unentdecktes und das. Klar, es ist schön, überall was entdecken zu können, das will man ja auch nicht missen, aber wenn ich weiß, dieses Spiel geht 10 Stunden, dann fange ich es inzwischen tatsächlich eher an. Ja. Also wenn ich nämlich diese Assassin's Creeds, die habe ich manchmal, wenn hier irgendwie zufällig ein Rechner damit lief, dann habe ich mal Hand angelegt, aber mir die selber runterzuladen, da weiß ich genau, ich wäre eine Stunde rumgeritten, hätte gesagt, das sind aber schöne Bäume und dann hätte ich es ausgemacht, weil ich wusste, jetzt müsste ich mich komplett committen.
Wenn ich
und
weiß,
nehmen wir das Beispiel.
Ich weiß halt nicht, ob das an unserer Bubble liegt, weil mir geht's genauso und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir einfach wenig Zeit haben und viel sehen wollen, aber ich habe auch seit eigentlich Jahren den Need nach kürzeren Spielen und gerade auch durch die heutigen Distributionsmöglichkeiten kommt ja auch immer wieder dieser Punkt auf, den ihr gerade schon angeschnitten habt, dass es irgendwann passieren könnte, dass Spieleentwickler nach Spielzeit bezahlt werden. Und das wäre halt so der Tod von solchen Spielen und von nicht repetitiver Kreativität.
Absolut. Ja, und es ist nicht nur die Größe der Welt oder die Spielzeit, es ist tatsächlich auch die Assassin's Creed zum Beispiel ist ja gar kein Assassin's Creed mehr heutzutage. Früher war das ein Schleich-Meuchel-Spiel mit einer ganz simplen Kernmechanik sozusagen. Und heutzutage ist ein Assassin's Creed halt ein billiger Witcher, was auch versucht, ein riesiges Rollenspiel zu sein, wo du 1000 verschiedene Herangehensweisen hast, das ursprüngliche Spielprinzip komplett aufgeweicht, weil sie unbedingt versuchen, alle Spielweisen reinzuschmeißen. Und dadurch ist es halt gar nichts mehr. Du kannst es gar nicht mehr greifen, dieses Spiel so. Und das ist ja neben der Dauer und der Größe der Welt und so weiter, ist es ja der nächste Versuch, noch mehr Leute zufriedenzustellen. Und auch das müssen Leute mit weniger Budget, Entwickler mit weniger Geld in der Tasche, gar nicht erst versuchen zu bedienen. Ich freue mich darüber. Ich habe ein bisschen Angst vor Elden Ring zum Beispiel. Und ich habe Angst davor, dass sie in genau diese Falle treten, weil was macht die Souls-Spiele aus? Zuletzt Sekiro hat es auf die Spitze getrieben. Das perfekte Kampfsystem, das perfekte Timing, die perfekte Spielmechanik sozusagen und Level-Design, was so logisch ist und so geil aneinander greift, weil sie jeden Schritt planen konnten, weil es ein schmaler Gang ist und nicht so das Riesending. Und jetzt mit Elden Ring, ich habe richtig Angst davor, dass quasi all diese Stärken sich verflüssigen, weil sie eben dann zu viel versuchen müssen und zu viel anbieten. Auch die Spielweisen, die sie anbieten und so weiter. Ja. Das kann man nicht lösen, ohne nicht zumindest bei dem perfekten Schwierigkeitsgrad, den die Souls-Spiele immer haben, dann irgendwie Kompromisse einzugehen. Du musst da Kompromisse eingehen beim Schwierigkeitsgrad, beim Pacing, bei allen möglichen Dingen. Nur weil sie mehr wollen, weil sie sagen, hey, und jetzt hat das Spiel auch eine Story und jetzt hat das Spiel alles Mögliche. Deswegen, also ich bin mittlerweile echt so ein eisenharter Vertreter von schlicht. Ich mag schlichte Spiele so, die wieder back to the roots gehen und dabei aber trotzdem richtig geil aussehen. Also das gebe ich zu.
Ich weiß halt nicht, ob ihr das letzte Woche quasi schon besprochen habt und ob das jetzt wieder mehr in die Richtung auf großen Vertretern rumbashen geht, aber ich finde, es passt auch hier schon ganz gut dazu, was Micha mit seinem Assassin's Creed Beispiel gebracht hat, ist für mich halt aktuell gerade Fortnite, die sich irgendwie nach und nach verschiedene Modi dazu holen oder halt auch einen Hub für Konzerte werden, was ja auch cool ist. Aber die haben sich jetzt vor 2 Wochen quasi einen Modus geschnappt, der einfach, was ihr vielleicht auch schon in einem Game Talk besprochen habt, aber was halt einfach quasi Among Us ist, bis aufs Wording runtergebrochen sogar. Mhm. Und damit ein Studio, was auch wieder nur aus einer Handvoll Leuten besteht, einfach ziemlich übergangen hat. Wobei ich nicht sagen will, dass Among Us oder das Inner Sloth, die Entwickler von Among Us, dieses Spielprinzip erfunden haben. Darauf will ich mich gar nicht festnageln. Aber da hat man halt schon wieder gemerkt, wie Geld sich doch einiges ausrichten kann.
Nee, stimmt, das ist natürlich ein guter Punkt. Und die Gefahr ist auch da, dass so ein Studio wie die jetzt Among Us eben groß gemacht haben, klar gab es diese Spielweise, die Idee auch vorher schon, Trouble in Terrorist Town, diese Mod und so weiter und so fort. Ja. Dennoch haben die ja irgendwie das sehr, sehr gut zusammengefügt. Das hat ja seinen Hype nicht umsonst gehabt. So. Und wenn die aber einfach wegkopiert werden können und dann vielleicht in der Versenkung verschwinden, das wollen wir nicht sehen. Aber es muss doch noch so was Souls-mäßiges geben, aber auf so einer einfacheren Ebene, was ein Positivbeispiel ist, weil wir ja eigentlich heute über das Positive reden. Wenn es dann nur so ähnliche Spiele gäbe, hast
ich
du
weiß,
da nicht
worauf,
was?
Valentin raus will, lieber Micha. Ich habe vorhin im Vorgespräch erwähnt, dass jetzt letzte Woche zur Gamescom eine Demo zu Tunic rauskam, was dieser süße kleine Zelda-eske Fuchs ist, was aber unser Prakti, der liebe Berti, auch als soulsiges Spiel bezeichnet hat, weil es dann doch im Schwierigkeitsgrad ziemlich hochzieht. Und ja, auch so kryptisch ist und die Story so sehr, sehr kryptisch erzählt. Und du hast mir nur diese Überleitung mit einem Souls-Game gegeben. Ich glaube nicht, dass es ein Souls-Game wird. Aber ich glaube, Valentin wollte einfach auf Tunic raus. Was auch schon, das ist, glaube ich, seit es Game 2 gibt, in jeder Jahresvorschau gewesen, weil das nie rauskommt. Und jetzt gab es letzte Woche dazu, das ist auch wieder von einem Dude entwickelt, gab es letzte Woche einen zur Gamescom eben eine spielbare Demo. Und das hat jetzt immer noch kein Release-Datum, soll aber bald rauskommen und ist für mich eins der Spiele, auf die ich sehr viel Bock habe nach dieser Demo.
Immerhin gibt's. Ich dachte, er spielt auf Black Myth an.
Also? Witzigerweise habe ich auf beides nicht angespielt.
Was?
Das ist eigentlich das Geilste daran. Nein, also wir hatten noch über Tunic geredet, von daher bin ich auch absolut froh, dass du das jetzt hier unterbringen konntest, weil es sieht super aus und immerhin, was wollte ich noch abschließend dazu sagen, gibt's jetzt mal was Spielbares, was einem zumindest ein bisschen mehr, glaube ich, das Gefühl gibt, okay, das ist auch was, was nicht einfach in der Versenkung verschwindet, mal geplant war, aber nicht fertig entwickelt wird, da kommt, wenn man jetzt schon zumindest eine spielbare Demo hat, offensichtlich noch was zu raus. Nein, meine Überleitung, da wollte ich eigentlich geschickt auf Hollow Knight überleiten.
Ach so!
Weil das ja unglaublich gefeiert wird, ja, für eben das, also ähnliche Gründe würde ich behaupten, die an den Souls-Spielen, warum das Gameplay so gut ist und dich so belohnt und irgendwie die Herausforderung zu sowas, so einem tollen Gefühl umwandeln kann, das macht das ja eben auch sehr, sehr gut. Und ich habe das tatsächlich, weil das nicht so unbedingt mein Genre ist, ich habe da manchmal nicht so die Geduld für, einem Kumpel versprochen, der sagt, das ist das allerbeste Spiel, was es gibt, und der spielt fast nichts mehr. Und dann dachte ich, komm, für ihn spiele ich es jetzt mal, um ihm sagen zu können, warum er Unrecht hat. Nein, Quatsch. Ich habe mir natürlich, bin da rangegangen, ey, ist bestimmt toll. Und ich bin vielleicht aber auch ein Lappen. Also mir war es auch teilweise zu schwer und ich habe dann irgendwann noch ein bisschen die Motivation verloren und so. Aber ich habe es bestimmt 10 Stunden oder so gespielt. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich Hollow Knight nur sehr, sehr kurz gespielt. Und ich glaube, ich verstehe, was Menschen daran toll finden. Es muss ja nicht immer unbedingt auf einen selber zu treffen. Aber warum trifft es denn zum Beispiel auf dich zu?
Bei mir hat Hollow Knight auch erst zum zweiten Mal tatsächlich funktioniert. Aber auch nur, weil ich ein sehr elementares Item beim ersten Mal nicht gefunden habe und dann 17 Stunden in dieser Welt aber trotzdem rumgelaufen bin, ja, und immer wieder kleine Käfer gekillt habe. Weil es für mich eins der besten Spiele ist, die ich je gespielt habe. Kann's nicht anders sagen. Hollow Knight ist fantastisch. Hollow Knight hat auch einen tollen Artstyle. Ich weiß nicht, ob das zählt natürlich nicht in eure fotorealistische Richtung. Aber Hollow Knight ist halt auch wieder nur von einer Handvoll Menschen entwickelt worden. Und ich finde, die sind auch noch so kleine Rockstars in der Spieleentwicklerbranche, weil Silksong hättest du, wenn die in einem großen Publisher unterstehen würden, hättest du von Hollow Knight schon Hollow Knight 2, 3, 4, 5 und 6 wahrscheinlich gehabt, weil die einfach da mehr von rausgeballert hätten, weil es so erfolgreich war. Aber nö, die sagen halt, ey, Silksong kommt, wenn wir fertig sind, und dann kriegt ihr das. Und ihr habt zwar schon vor Jahren was dazu gesehen und es war 2019 auch an einem so einen winzigen Stand bei Nintendo anspielbar, was wir leider erst gesehen haben, als die Gamescom schon zu war. Aber seitdem hat man davon nie wieder was gehört. Beziehungsweise gibt's einfach noch kein Release-Datum. Und es ist aber trotzdem aufgrund seiner Lore, aufgrund seiner Spielmechanik und wie diese umgesetzt wurde, einfach eins der fantastischsten Spiele. Da kann ich noch so viel drüber reden. Da kann ich auch über die Musik reden. Da kann ich über das Kampfsystem reden. Da kann ich über die kleinen Story-Hints und über Charaktere reden. Es ist einfach Hollow Knight. Ich verstehe, wenn man da auch Zeit braucht, wenn man sich damit befasst, um da reinzukommen. Und vielleicht ist es nicht für jeden was, weil es ist halt auch, also zusätzlich dazu ist es auch noch bockschwer, wenn man es drauf anlegt und alles machen will. Aber ja, ist ein bisschen meine Art von Qual.
Mit anderen
Worten, im
Gegensatz
zu den Souls-Spielen.
Mit anderen Worten, es ist nur was für harte, reale Gamer. Zu denen gehöre ich offensichtlich nicht. Nein, so fühlt man sich immer schnell, wenn man sagt, so, das ist mir jetzt ein bisschen zu hart, aber ich bin da confident genug, es ist völlig okay zu sagen. Aber ich muss sagen, ich kann ja verstehen, warum das so geil ist. Also die Argumente, die du genannt hast, ne, diese Welt, es gibt viele Artstyles, die sich auch wiederholen, und so habe ich das noch nicht gesehen tatsächlich. Und das hat mich auch am längsten gehalten, weil ich habe mich eigentlich eher weitergetraut, nicht weil ich so top vom Gameplay belohnt wurde, was viele berichten, weil das offensichtlich bei mir nicht so funktioniert hat, aber eben, ich wollte mehr von dieser Welt sehen. Ich fand's lustig, dass die Leute, die da wohnen, dass die so lustig reden. So dieser erste Shop, wo man hinkommt, da sagen die irgendwie sowas wie Bartenava. Das fand ich einfach kreativ und geil. So, also manchmal holt dich schon so eine Kleinigkeit ab. Aber was bestimmt auch ein Spiel für echte und reale also Leute, die die Herausforderung nicht scheuen, ist, und jetzt kommt die Überleitung zu Micha, irgendwas mit dem, das haben wir doch auch schon besprochen, wie heißt der nochmal, der Affenkönig? Nee, das ist doch diese Story von auch ans Enslaved.
Also nach Westen, genau.
Ja, genau. Aber du kannst da bestimmt mehr zu sagen. Warum freust du dich auf dieses Spiel und warum ist auch das ein Positivbeispiel für die Branche immer noch?
Naja, es ist quasi noch ein Beispiel auf das, was ich vorhin meinte, dass halt, das ist auch ein kleineres Entwicklerteam, ist bis jetzt noch ohne Publisher. Ich schätze aber, da wird noch einer draufspringen. Aber die bringen halt ein Spiel raus, wo die ganze Welt staunt, wie es aussieht. Ich kann noch nicht sagen, ob es jetzt das Hammer-Spiel wird, behaupte ich auch nicht oder so. Wobei ich finde, dass das Kampfsystem schon ganz, ganz nett wirkt, so was sie im letzten Trailer da gezeigt haben. Aber was man halt sagen kann, ist, wow, kaum ein Spiel ist beeindruckender als dieses Spiel. Und das ist diese Tendenz, die ich vorhin gemeint habe. Und nochmal, ein Spiel muss nicht beeindruckend für mich sein. Ich liebe Ori, ich liebe Hollow Knight, aber ich brauche nicht, also brauche nicht drauf verzichten mehr in Zukunft. Ich kann auch von diesen kreativen, kleineren Entwicklern in Zukunft solche Spiele hier kriegen und die sehen halt arschgeil aus und sind vielleicht obendrein noch gut. Und das ist ja im Grunde auch eine witzige Tendenz. Mittlerweile sind die Souls-Spiele ja eigentlich schon fast wiederum Mainstream und AAA vielleicht fast. Ich kenne die Verkaufszahlen nicht auswendig, aber da steckt ja mittlerweile ein monströses Budget hinter und mal gucken, wie die sich jetzt deswegen in dem Zusammenhang entwickeln. Genau. Mhm. Aber das Spiel habe ich im Grunde rausgekehrt, um halt zu zeigen, so ey, ne, das hat noch nicht mal ein Geldgeber bis jetzt. Sie wollten sogar mit der ersten Demo noch Investoren anlocken sozusagen. Das hat noch keinen festen Publisher. Und trotzdem ist es halt einfach nur ein Augenöffner.
Ja.
Und gleichzeitig bedient es halt ein Genre, was aus der Nische kam und mittlerweile so ein bisschen den Mainstream erobert hat, nämlich eben dieses Souls-Genre. Zumindest wirkt es so.
Ja, absolut. Also da kann ich überhaupt nur zu sagen, dass das unfassbar aussieht. Und dass das eben, ne, früher waren wir das gewohnt, dass das irgendwie 100 plus Minimum sind, die sowas machen müssen. Und wo wir eben schon über diese technische Komponente geredet haben, keine Angst, ich gehe da jetzt nicht so freakig wie eben drauf ein. Mhm. Aber was ja auch noch diese, das habe ich mich eben ein bisschen vergessen zu erwähnen, und ich habe schon das Gefühl, dass sogar größere teilweise auf diese Pools zurückgreifen. Es gibt ja durch diese Engines und diese Marketplaces wie bei der Unreal Engine einfach viele Assets und Texturen und so ein Kram mittlerweile, die du dir einfach für einen relativ schmalen Taler kaufen kannst. Also früher brauchtest du auch immer noch eine Entwicklerin oder einen Entwickler, der die ganze Zeit nur für irgendwie Holz in deiner Welt verfügbar war. Und die haben 2 Jahre lang nur Holz in Photoshop oder wo auch immer man das halt gemacht hat, erstellt. Und das ist eigentlich heute verschwendete Zeit. Beziehungsweise das, was du den Leuten bezahlen würdest, damit sie das machen, ist schon eigentlich wieder teurer als das, was da reingestellt wird und was es eh schon gibt. Und jetzt könnte man argumentieren, ja gut, es klingt eigentlich auch ein bisschen scheiße, weil das heißt doch eigentlich im Umkehrschluss, dass diese Menschen dann weniger für ihr gemachtes Holz bekommen als vorher, wenn man es für 2,50 kaufen kann. Der Unterschied ist aber ja auch, dass sich die Technik da einfach verändert hat. Heute wird super viel über dieses Quixel-Megascans gemacht, also die im Endeffekt auf dem Fotogrammetrie-Prinzip funktionieren. Und auch wieder sehr vereinfacht ist es ja nur ein Foto von der Fläche, die man eh braucht und dann eben so digitalisiert, dass man sie eben auf polygonbasierte Objekte stülpen kann. Und da habe ich aber selber auch mal, weil ich eben Grafik interessiert bin, so durchgestöbert und mir einfach nur, ich kenne mich selber, ich kann die Unreal Engine jetzt nicht super bedienen, aber ich bin durch 1, 2 15-minütige Tutorials sehr schnell in die Grundbasics reingekommen und habe dann einfach mal geguckt, wie schnell kann ich mir eigentlich meine Traumwelt bauen. Und da kann man zwar nichts machen, muss man fairerweise dazu sagen, weil dafür muss man dann schon noch programmieren können. Und wobei nicht unbedingt, das ist viel auch Node-basiert, also dass du einfach nur die Logik auch wieder raffen musst, ein bisschen wie bei Dreams. Du musst, es gibt schon einfache Systeme, die du dir bauen kannst, wo du keine Zeile Code schreiben müsstest. Aber was ich einfach nur machen wollte, ist, es ist ja sehr ähnlich dem 3D-Programm. Und nur mit dem Unterschied, dass es alles in Echtzeit berechnet wird. Und deswegen, ich habe mir da so einen kleinen Wald mit einer Hütte und so aufgebaut. Und ich habe ein paar Tage daran gearbeitet. Und da hätte ich aber theoretisch schon meine erste Stunde Spiel drin ja, stattfinden lassen können. Also wenn du dann, alleine wäre ich dann lost gewesen, aber wenn du dir dann irgendwie noch, hey, den habe ich im Studium kennengelernt, der ist der super Storyteller und der kennt doch da diese ganzen Synchronsprecher, komm, wir machen jetzt zumindest sowas zu fünft oder so, dann hätte ich schon so einen kleinen Walking Simulator machen können. Und die sieht man ja auch ganz häufig von den Entwicklern. Also das nur an dieser Stelle, was das hat gerade einfach gut gepasst, weil ich kann mir einfach vorstellen, dass die bei Black Myth Wukong nicht jedes Schneepartikel selber gemalt haben, sondern dass heute viel so läuft. Ist aber natürlich, kurzer Disclaimer, eine reine Vermutung. So viele Insights da habe ich nicht. Und wir hatten ja auch schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, Micha, bei sowas, weil das ja eben dann doch nicht nur eine bekannte Geschichte ist, die da neu erzählt wird, sondern eben auch jetzt schon allein wegen dieses Kampfsystems und dieser Optik viele begeistert. Ist wieder eigentlich das, ist ein bisschen was anderes, aber das, was eben schon negativ war bei Fortnite, klaut sich irgendeine Idee, adaptiert die und bringt sie dann in den großen Markt und verdient da am allermeisten dran. Kann auch natürlich dieses Studio oder die Marke dann gekauft werden von einem der großen Publisher, die wir letzte Ausgabe noch zerrissen haben. Das muss, glaube ich, nicht immer unbedingt schlecht sein. Wir haben zum Beispiel auch letztes Mal festgestellt, dass EA tatsächlich auch gar nicht mehr zu Recht die meistgehatesten sind, sondern dass die sich auch mit vielen kleinen Aktionen in der Vergangenheit auch Mühe gegeben haben, zu gucken, aber was war eigentlich die Kritik und wie können wir da wieder rauskommen? Deswegen, es muss nicht immer schlecht sein, wenn man geschluckt wird. Natürlich ist das, aber es fühlt sich immer und ich glaube, ich spreche für uns drei, dass wir zwar kein besseres System kennen, aber der Kapitalismus nicht optimal ist und das natürlich immer mal wieder dafür gesorgt hat und dass man das beobachten konnte, dass was eigentlich mal Gutes völlig den Bach runterging, weil man eben versucht hat, es plötzlich der großen Welt zu öffnen. Womit wir, wo ich dann eine Frage halt auch spannend finde, was passiert langfristig gesehen mit jetzt noch großen Entwicklern wie From Software, die sich großer Beliebtheit eben auch erfreuen, laufen die auch Gefahr? Ist das sozusagen immer das Ende des Ganzen? Oder kannst du eben doch noch dich vernünftig daraus retten? Also, ja, das war eine offene Frage.
Genau, also ich finde, ich muss auch ein bisschen mal eine Lanze brechen. Ich weiß nicht genau, welche Publisher oder Entwickler ihr letzte Folge so ein bisschen verbal verkloppt habt. Aber ich finde zum Beispiel Microsoft, Sony und Nintendo, ja, ihre hauseigenen Produktionen, ey, ganz ehrlich, die haben das Ding ganz schön weiterentwickelt in den letzten Jahren. Und God of War ist für mich in den Top 3 der ewig besten Spiele für mich, der letzte Teil. Und wischt mit seinen eigenen Vorgängern absolut den Boden auf. Yep. Ja. Ein vom Anspruch, von der Story und so weiter. Ghost of Tsushima, die ganzen Sony-Exclusives sind Hammer. Microsoft springt jetzt auch auf diesen Zug auf und bringt in Zukunft auch diese Hellblade 2 und so weiter raus und macht hoffentlich hochwertige und gleichzeitig kostspielige Spiele. Weil auch auf diesem Trip, oder nehmen wir Red Dead Redemption 2, der Wahnsinns-Detailgrad sozusagen, das hat ja seine Daseinsberechtigung. Und es ist ja ein faszinierendes Spiel deswegen. Es ist einfach nur so ein hohes Niveau, dass du halt richtig, richtig viel Geld reinbuttern musst und es auch richtig, richtig ernst meinen musst, um da noch punkten zu können in diesen High-Budget-Produktionen. Und wenn du dann wie bei Ubisoft manchmal, ist auch nicht bei jedem Spiel so, oder bei Electronic Arts so ein bisschen diesen Serienweg gehst, um dann wieder Kosten einzusparen, dann ist es halt der faule Kompromiss sozusagen. Also du kannst eigentlich nur noch die Messlatte unfassbar nochmal höher legen. So, ich bin sehr gespannt auf die Starfields und die GTA 6, die da kommen, ob die uns enttäuschen. Ich habe eher das Gefühl, die könnten ganz schön geil werden, ganz ehrlich. Und gleichzeitig arschteuer und gleichzeitig für ganz viele Leute. Deswegen, man darf die auch nicht alle über einen Kamm scheren. So, ne?
Ja, das ist natürlich auf jeden Fall richtig und du hast auch was sehr, sehr Wichtiges gesagt, was wir letztes Mal auch ein bisschen vergessen haben, weil wir haben versucht, jeden Publisher einmal zu nennen, aber da wir ja in so einer Negativspirale des alles hassen waren, haben wir völlig außer Acht gelassen, dass nur die paar, die wir nicht genannt haben, auch aus einem gewissen Grund nicht genannt wurden. Ich glaube, Nintendo hat tatsächlich irgendjemand auch nochmal hervorgehoben, hey, die machen ja viel guten Kram. Da haben wir uns dann eher darauf versteift, dass die aber auch viel den gleichen Kram immer machen und damit auch einfach eine sichere Nummer fahren, weil bei dem Ganzen geht's ja auch ein bisschen um Risikobereitschaft und das hat natürlich bei hohen Budgets spielt das eine große Rolle. Aber in den Kommentaren der letzten Ausgabe stand sehr viel sowas, ey, was ist denn mit Sony so? Die haben für mich in den letzten Jahren bewiesen, dass sie immer mal wieder ein krasses Risiko mit dem eigentlich totgesagten Genre der Singleplayer-Spiele eben eingegangen sind. Deswegen finde ich sehr schön, dass das hier nochmal Erwähnung findet, Bethesda, also du hast jetzt gerade Starfield genannt, ist bei mir einfach nur noch ein Meme. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist reiner Selbstschutz. Ich habe einfach für mich gelernt, die niedrigste Erwartungshaltung, die ich irgendwie mir bauen kann, ist am Ende die geilste. Weil ich glaube, Starfield wird so ein derber Scheißdreck, dass ich ja nur noch positiv überrascht werden kann. Bei mir wird dann dadurch genau das passieren, was du gerade prognostizierst, Micha, dass ich nur denke, ich dachte, das wird viel schlechter, das ist ja alles nur okay, aber dafür für mich richtig geil jetzt.
Aber was außer Fallout 76 haben die aus deiner Sicht verbrochen? Weil Entwickler waren sie ja nur bei sehr wenigen Spielen.
Naja, also Fallout 4 war auch schon nicht mehr das, was ich an Fallout 3 so toll fand. Mhm. Und gerade technisch haben sie sich ganz viele Jahre auf die faule Haut gelegt und da an dieser Creation Engine mit Lügen wie 16 times the detail sich dran hingesetzt und aber nicht das gehalten, was sie versprochen haben. Also Bethesda ist für mich wirklich sehr für Lügen bekannt. Und Fallout 76 war vielleicht nur eine Sache, hat aber die Dreistigkeit die Gewinnmaximierung doch sehr gezeigt. Das war ja ein Spiel, was bis heute sehr, sehr buggy ist, viel gehackt wird und so weiter und so fort. Es ist ein Buy-to-Play-Titel, es gibt aber schon immer Microtransactions, die dir spielerische Vorteile geben. Und dann haben sie noch den Fallout First Pass draufgelegt. Nee, oder Vault First, irgend so ein Marketing-Ding, was dir nur das gibt dir, glaube ich, irgendwie die Möglichkeit, Privatserver zu hosten und so. Und bei allem, was man davor eben gehört hat, war der einfach, als ich diese News gehört habe, an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten, wo ich mir nur dachte, ja, wahrscheinlich funktioniert's, wahrscheinlich verdient ihr Geld daran. Aber ich fand's eine Frechheit und da haben die mich einfach verloren. Und das, obwohl ich mal der größte Bethesda-Fan war. Ich sage, Morrowind, Oblivion sind die besten Rollenspiele, die jemals entwickelt wurden.
Ich wollte gerade sagen, aber dafür darfst du Skyrim bestimmt demnächst auf deinem Smart-Toaster spielen oder so.
Ja, ja. War aber auch ein tolles Spiel. Aber wie lange ist das her? Das sind jetzt genau 10 Jahre im November. Das kam am 11.11.2011. Und ja, aber da ist lange nichts mehr gekommen.
Glaube ich, sogar noch mal eine extra Edition zum Jubiläum oder so.
Was bin ich eigentlich für ein zynischer Mensch geworden? Wirklich, also ich habe mir wirklich vorgenommen, diese Folge machen wir rein positiv. Kaum kriege ich hier das Wort, wird hier schon wieder abgehatet. Ich entschuldige mich für allen.
Also ich finde, bei Bethesda, die haben bei mir noch diesen, okay, sie haben diese Fallout 76 Nummer verbrochen, aber sie haben davor eine ganz schön lange Reihe von geilen Spielen rausgehauen. Ja. Und ich gehe davon aus, dass Starfield und Elder Scrolls 6, wenn es dann 2028 erscheint, einfach richtig geile Spiele wieder werden und dass sie da auch sofort zurückrudern zu dem, was sie können und das auch wirklich ernsthaft angehen. Und ich finde es auch krass, dass sie sich jetzt trauen, zum jetzigen Zeitpunkt eine neue Marke zu etablieren mit Starfield. Und vielleicht, ganz ehrlich, weil das ist wahrscheinlich das Star Citizen, was niemals erscheint. Das könnte Starfield werden, ne? Weil das wird genau das vermutlich sein. Du auf deinem Raumschiff, nahtlose Landungen auf Planeten, da gibt's dann Quests und so weiter.
Das glaubst du, ist genau Starfield mit nahtlosen Landungen? Mhm.
Ja, aber dafür haben wir ja immer noch nur diesen diesen Trailer gesehen.
Ich schätze einfach, dass es so ist, weil es wäre einfach seltsam, wenn du einen Ladebalken kriegst bei einer Planetenlandung. So, ist ja auch egal, ist jetzt blöde Detailspekulation sozusagen. Aber ich schätze tatsächlich, das ist ihr Traum. Weil sie reden auch viel von, das haben sie schon immer von geträumt. Sie haben seit den 90ern gesagt, okay, wir wollen dieses Spiel machen, Starfield. Und haben gesagt, im Grunde haben sie jetzt erst mit den neuen Konsolen überhaupt die Technik. Und da klingen bei mir alle Glocken, auch gerade was dieses diese Distanzdarstellung von Planeten und ne, dieses ewige drauf zufliegen und so weiter. Wir haben vorhin von der Unreal Engine gesprochen und so weiter. All das ist jetzt möglich, ohne dass es kacke aussieht, ohne dass es aussieht wie No Man's Sky. Ich schätze, dass sie das damit machen wollen, ja. Ist tatsächlich aber es ist reine Spekulation.
Absolut. Ich wollte gerade sagen, bei mir klingelt es gerade, ich bin sehr, sehr vorsichtig geworden, was Hype und was Vorschusslorbeeren angeht, wenn man noch gar nichts gesehen hat. Gerade in letzter Zeit gehe ich dann doch lieber, um den Bogen wieder zu schlagen, zurück zu meiner kleinen spielbaren Demo, wo ich weiß, was ich krieg für meine 5 Mark.
Was? Und der Trend kommt langsam so ein bisschen zurück, aber es gab Jahre der Demo-Armut, also wo du einfach nie die Möglichkeit hattest, vorher irgendwo reinzuzocken, was immerhin noch ganz cool ist, so Steam zum Beispiel, und das haben alle nur so ein bisschen anders, aber da weiß ich genau, wie es funktioniert, hast du ja wenigstens diese 2 Stunden Spielzeit, nachdem du es noch zurückgeben kannst, beziehungsweise wenn es richtig fehlerhaft ist, zählen die auch nicht mehr, dann kannst du es auch nach längerer Spielzeit zurückgeben und so. Es gibt schon Möglichkeiten, mal in was reinzuschauen und nicht direkt den Vollpreis dafür bezahlt zu haben. Dennoch verstehe ich, warum du das sagst. Also, dass du was Kleines, da kann man sich gefühlt mehr drauf verlassen. Und bei Starfield habe ich einfach nur eine größere Angst. Nämlich, ja, was ich da halt beobachtet habe, was oft in der Branche in den letzten Jahren passiert ist, wo sich viele Leute auf was gefreut haben und eigentlich was anderes bekommen haben. Beziehungsweise es hat ja auch immer viel mit Erwartungshaltung zu tun. Also No Man's Sky war, hast du ja gerade einfach nur so kurz gedroppt, aber ich finde, das ist halt dieses Top-Erwartungshaltungsbeispiele, wo ich für mich gelernt habe, diesen Hype zu regulieren, weil da hat das Marketing ja auch einfach blöd krass übertrieben. So, und es wurde was wirklich versprochen, was es noch nicht gab. Das war vielleicht der Traum, aber der war noch nicht mal in eine Zeile Code gegossen. Und viele waren damals so enttäuscht, dass sie ja diesen Sean Murray da irgendwie komplett gehasst haben. Soweit ist es bei mir nicht gekommen, aber natürlich war ich auch enttäuscht. Und jetzt, und das finde ich so eine schöne Geschichte, gab es ja das Super-Revival über so ein paar Jahre, dass dieses Entwicklerteam von Hello Games da so viel Zeit und Muße noch reingesteckt hat, wo glaube ich, viele Menschen, also jetzt komplett weg vom Gaming, auch einfach funktionieren so, oh Gott, das ist so ein schlimmer Moment gewesen. Ich will es einfach nur noch verdrängen, damit nichts mehr zu tun haben und mir lieber was Neues widmen. Nee, die sind aus dem tiefsten Loch rausgeklettert, aufgestanden und haben das alles, was mal der Traum war und auch versprochen war, zumindest kostenlos nachgepatcht. Und die haben sich ein bisschen vergrößert, aber die sind immer noch kein großes Studio. Finde ich auch einfach eine irre Geschichte, die einfach genannt werden muss in dem Kontext, weil sie sehr positiv ist und eben aus was sehr, sehr schlecht mal war. Also das war nicht positiv, klar.
Ja, ich will die nicht komplett als positiv bezeichnen, weil ja, sie haben noch das getan, was sie damals versprochen haben. Aber das ist immer noch nicht cool, dass du halt quasi was für Vollpreis verkaufst, was nachgewiesenermaßen nicht das war, was du versprochen hast.
Genau, so wollte ich das auch nicht hinstellen. Das war da natürlich ein ganz grober Fauxpas oder noch mehr. Das Wort ist nicht hart genug. Es war ein reiner Betrug im Endeffekt. Das ist nicht positiv, aber ich fand es positiv, dass es da nicht einfach liegen gelassen wird. Weil das erlebt man tatsächlich auch häufig, dass irgendwas wird halb gar rausgehauen, dann haben es die Leute gekauft, ein bisschen hat man dann doch damit verdient und dann ist das Spiel tot. Dann gibt es kein Update mehr und sonst was. Und das ist halt immerhin nicht passiert. Sie haben sich wie der Phönix aus der Asche, kann man das sagen? Ich sollte Sprichwörter sofort sein lassen.
Ich habe auch noch, um da nochmal zurück aufs Ursprungsthema zu kommen, was gibt es noch für Trends, die positiv sind, trotz der negativen, die ihr genannt habt, in der letzten Folge quasi.
Ja.
Für mich ist ja auch noch der Trend da, dass man heutzutage jedes Genre eigentlich kriegt. Es gibt kein Genre, wozu man nicht ein passendes Spiel bekommt, sozusagen. Allein durch die Fülle, durch die vielen Indies und so weiter. Für mich zuletzt diese ganzen Hardcore-Rollenspiele mit Divinity, Pillars of Eternity und Co., die einfach wieder da sind. Die Weltraumsimulationen, die einfach wieder da sind. Die Flugsimulatoren, die einfach wieder da sind. Es gibt kein Genre mehr, was brach liegt, weil alles bedient wird, weil man eben nicht nur noch diesen Weg des, wir haben ganz, ganz viel Geld und müssen uns jetzt ganz genau überlegen, welches Genre wir bedienen, sondern du hast halt mittlere Budgets, kleinere Budgets, mit denen du halt alle Genres bedienen kannst und alles ist da, alles ist am Start und die Vielfalt der Genres war, glaube ich, noch nie so hoch wie heutzutage. Du kriegst vom Text-Adventure bis, du kriegst einfach alles und jederzeit mehr davon. Und das finde ich eigentlich so krass. Man kommt überhaupt nicht mehr hinterher, das alles zu zocken, was da alles rauskommt. Und niemand kann sich mehr beschweren, dass bis vielleicht auch Beat'em-ups, gab es letztens auch Streets of Rage 4 oder was. Aber es gibt kaum ein Genre, was nicht irgendwie bedient wird. Und das finde ich ist eine krasse Entwicklung. Das war vor 15 Jahren nicht der Fall.
Ja. Klar, wenn du in die Vergangenheit guckst, dass quasi Genres wieder aufleben, die brachgelegen haben, weil sie nicht mehr so dem Mainstream entsprungen sind, ist eine mega geile Entwicklung. Aber eine andere, die du auch gerade angeschnitten hast, ist die, dass Spiele auch, was ihre Inhalte angeht und ihre Zielgruppen so vielfältig sind wie noch nie, weil du eben auch für nicht das Gegenteil vom Mainstream, weil du für jeden und jede und alles quasi Spiele entwickeln kannst und viel mehr Menschen auch zum Thema Games kommen, weil sie sich angesprochener fühlen. Und da sind wir immer noch nicht an einem coolen Punkt, sage ich jetzt mal, aber an einem, der sich in eine coole Richtung entwickelt. Und das kommt eben gerade auch aus dieser Entwicklung heraus, dass du eben nicht mehr nur mit einem Milliardenbudget und 500 plus Leuten ein Spiel entwickeln kannst.
Ja, absolut richtig. Sehr gut, dass ihr das nochmal erwähnt habt, weil das ist ein mega wichtiger Punkt. Auch, dass diese Da hatte ich tatsächlich im Vorfeld gar nicht so dran gedacht, dass ja gewisse Genres, die lange als tot galten, jetzt wieder zurück sind und auch immer noch nicht das Mainstream-Genre geworden sind. Das ist der Flugsimulator, ist ein tolles Beispiel. Natürlich ist es ein teures Spiel, auch von einer großen Firma, keine Frage. Dennoch ist, wir suchen ja nicht nur nach den kleinen Sachen, sondern überhaupt auch nach den positiven Entwicklungen in der Branche. Und das Modell ist wieder recht fair. Entweder du bist so ein Enthusiast, dass du die 120-Euro Edition kaufst. Die ist aber tatsächlich, finde ich, keine Frechheit, weil da stecken noch mal mehr detaillierte Flugzeuge und Co. drin. Wenn du aber nur mal dich damit beschäftigen willst, kaufst halt für einen Monat diesen Game Pass, dann sind es nur ein paar Euro. Du hast dadurch die Möglichkeit, es trotzdem für diesen Monat zumindest unendlich viel zu spielen, wie es halt deine Zeit zulässt, und kannst für dich entscheiden, ist es was oder nicht. Und es wird einfach etwas die Bühne geboten, was lange belacht wurde. Also was eigentlich nur die Leute mit der Lokführermütze geheimnisvoll in ihrem Keller machen, was bloß keiner wissen sollte. Und jetzt ist es quasi salonfähig. Jetzt kann jeder da mal reinschauen und sich vergewissern, ob das wirklich geil ist, 12 Stunden über das Wasser zu fliegen. Oder vielleicht sogar fliegen lernen in dem Ding. Unglaublich, was es da für Möglichkeiten gibt. Wir haben nur noch wenige Minuten, Leute. Ich finde toll, dass ihr die Positivsten hier in dieser Runde seid. Weil ich kriege das überhaupt nicht hin. Deswegen würde ich euch auch nochmal fragen, falls wir noch irgendwas nicht erwähnt haben, habt ihr denn noch was, ein wirklich tolles Positivbeispiel, entweder der letzten Jahre, meinetwegen aber auch gerne, was ihr noch ja in der Zukunft seht, worauf ihr euch freut?
Ich hab's noch auf dem Zettel stehen, Vigilance 2099.
Kannst du mal Trailer anschauen? Ist das das, was du eben auch in deinem ersten Statement mit Cyberpunk ein bisschen verglichen hast?
Ja, also man darf es natürlich nicht mit Cyberpunk vergleichen. Ja. Das ist natürlich viel kleinerer Scope, wie ich schon meinte, dass die versuchen sicherlich nicht so eine große Welt da aufzuziehen und 5000 Quests, dann fragt mir nicht was. Aber das, was ich halt meinte, ist, ich sehe das und der Look gefällt mir einen Tick besser als bei Cyberpunk, weil düsterer, weil schmutziger, weil Blade Runner-esker, also im Grunde ja weniger originell. Und das feiere ich halt und ich finde es halt geil. Und sofort finde ich, habe ich auch mehr Bock drauf als auf Cyberpunk, absurderweise. Hier, Third Person ist mir halt auch wichtig. Mochte ich nicht bei Cyberpunk. Danke, dieses Spiel gibt's mir. Die Schießereien und Knüppeleien, die ich ja bisher gesehen habe, sahen auch ganz nice aus. Ja, und wenn das Spiel dann nicht so eine große offene Welt hat und wenn das Spiel dann nicht so viele Charaktere hat und nicht so viele Sprachausgabe und nicht so viel, ihr wisst schon, was ich meine, also so viel gelöt, was man noch mit reinstopft sozusagen, dann ist mir das relativ wumpe. Es kann immer noch ein Scheißspiel hier werden, ne? Also ist einfach nur ein dummer Trailer.
Ja.
Aber das Witzige ist halt, es könnte geil werden und es könnte das, was ich von mir von einem Cyberpunk-Spiel erwarte, mir bieten, eher als Cyberpunk. Und das ist schon absurd, ne? Weil Cyberpunk wahrscheinlich unendlich teuer war und das hier nicht.
Ja.
Und das ist halt, ja, wieder so ein Punkt. Deswegen finde ich es halt nice. Und ich will's haben. Wenn ich sehe, will's haben. Aber wie gesagt, man weiß bei diesen Titeln nie, die sehen alle erstmal nett aus, was da am Ende bei rumkommt. Manchmal sind sie sogar tatsächlich dann noch genial, oft aber auch nicht. Und der letzte, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Blender, war The Ascent. War ja kein schlechtes Spiel, aber eben auch nicht super toll. Ich hab's noch nicht gespielt bis jetzt, aber das sagen zumindest die Wertung. Aber da dachte ich im Vorfeld, Alter, fuck, das brauche ich unbedingt. Das ist jetzt quasi das, was mir die Cyberpunk-Lücke füllt. So.
Mhm.
Und vielleicht ist das jetzt wieder so ein Kandidat. Vielleicht bringt jemand demnächst das Deus Ex raus, was ich mal haben wollte, weil Mankind Divided ein bisschen verkackt war. Solche Sachen halt. Also das ist halt, ja, es haben jetzt mehrere Leute die Chance, die Lücken zu füllen, die andere Spiele hinterlassen. Und wenn zum Beispiel jetzt ein Diablo 4 nicht geil wird, weil sie es zu sehr aufweichen, weil sie zu viele Zugeständnisse an zu viele Menschen machen, dann kommt bestimmt ein Spiel daher, was ein besseres Diablo ist. Ich habe zum Beispiel Path of Exile noch nicht gespielt, aber ich habe gehört, dass manche Leute finden das jetzt schon besser. Und das ist nicht ungefährlich für die großen Publisher, weil es eben nicht mehr so viel Anlauf braucht, um sie zu schlagen, sozusagen, wenn du die Zielgruppe bedienst, die sie liegen gelassen haben. So. Und das werden die schon noch merken an einigen Stellen.
Das glaube ich auch, ja. Also mich hat dieses Cyberpunk-Ding auch fasziniert, weil die Zeit rennt, möchte ich aber auch noch die Möglichkeit geben, auch noch einen letzten Ausblick in die Zukunft zu wagen, was du, wenn du noch was auf dem Zettel hast.
Ich will endlich Silksong haben.
Oh, das ist auch schon ewig angekündigt, ne?
Ja, das ist halt gerade das der Hollow Knight-Nachfolger, der halt kommt, wenn es fertig ist.
Genau, also ohne Termin ist ja immer schwierig. Man wartet und wartet, aber muss sich gedulden.
Ja, aber ansonsten, was in näherer Zukunft liegt, ist dieses Kena Bridge of Spirits.
Ja, das sah auch interessant aus.
Vielversprechend aussieht. Generell will ich meine PS5 mal endlich mit Dingen bestücken, die sich lohnen und ist schon raus. Aber ich will noch mir dieses Ghost of Tsushima DLC jetzt reinziehen, weil ich das auch sehr feier.
Du hast auch das Hauptspiel gespielt.
Ja.
Und da hat dich die Größe tatsächlich mal nicht abgeschreckt.
Das war, ich habe nicht diese komplette Open-World-Experience mit, guck mir jeden Schrein und jeden Fuchs, wobei die eigentlich schon sehr gerne, aber ich guck mir jetzt nicht alles an. Aber das war eine Open-World, die sich lohnt.
Okay.
Das war für mich noch nicht so abgegriffen, das war für mich vom Style her mega geil. Kampftechnisch hat das auch alles super funktioniert. Es war ein bisschen repetitiv, was dieses Schleichen und das Kämpfen angeht. Aber ich fand, das hatte so, das war eins der besten Spiele letztes Jahr und für mich.
Ey, aber das ist gut zu hören, weil das heißt ja, dass es immer noch größere Open-World-Spiele gibt, die was Neues machen können und Leute dann doch noch packen und faszinieren und nicht eben in diesem, wie wir es eben ein bisschen bei Assassin's Creed geschildert haben. Und auch da gibt's ja noch genügend Fans von, also wir wollen dieses Spiel jetzt auch nicht komplett kaputt reden, aber ich kenne halt eben wirklich auch sehr viele, die sagen, ey, es lässt mich eher überfordert zurück, weil ich eben das Gefühl habe, ich habe hier was liegen gelassen, was ich unbedingt hätte mitnehmen müssen, weil das Spiel auch klar das Gefühl gibt. Und es ist natürlich auch mit viel Disziplin verbunden zu sagen, ich nehme wirklich nicht jeden Fuchs jetzt mit. Ich lasse vielleicht auch mal drei aus. Hauptsache, ich krieg die Main Quest irgendwie mit. Wieder Sony, ne? Also jetzt hier Ghost of Tsushima. Ich erwähne es jetzt auch nochmal, weil eben das stand wirklich viel in den Kommentaren der letzten Folge. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, dazu nochmal einen Gegenpol zu bieten. Und dieses wahrscheinlich haben wir jetzt gar keine Game Talk-Spezialzuschauer mehr nach letzter Ausgabe, weil die waren alle so frustriert und dachten, ja stimmt, wir haben recht, wenn die Branche so kacke ist, warum gucke ich mir doch noch ein Gaming-Format an? Genau dafür, Leute, weil ihr hier auch mal was Positives bekommt, weil nicht alles schlecht ist und es doch noch sehr, sehr viel Gutes und vor allem Hoffnung für die Zukunft gibt. Es ist ja, die Welt ist ja Gott sei Dank nicht schwarz-weiß. Dann wäre sie zwar viel, viel einfacher und man könnte viel mehr chillen, aber so einfach ist das Leben nicht. Und ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei euch beiden und auch natürlich bei euch Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ihr mit dabei wart. Schreibt doch sehr gerne noch in die Kommentare, was ihr noch Positives auf dem Zettel habt, was wir vergessen haben, weil wahrscheinlich gibt's auch da so unglaublich viel, dass drei Personen gar nicht alles nennen können. So war es nämlich auch letztes Mal bei den negativen Sachen. Schreibt das sehr gerne rein und wir sehen uns hier bei der nächsten Ausgabe wieder. Euch noch einen schönen Abend oder Tag. Ciao, ciao.
Der Game Pass ist auch geil. Tschüss.